Das passierte vor ein paar Monaten. Ich bin 32 Jahre alt und lebe allein in einem kleinen Haus. Es war einer meiner freien Arbeitstage, also war ich zu Hause, versuchte zu entspannen und den Tag zu genießen. Es war etwa 16 Uhr und ich hatte gerade angefangen, das Abendessen zuzubereiten, als ich ein Klopfen an der Haustür hörte. Ich legte alles nieder und ging zur Tür. Auf meiner Veranda stand ein Mann und hinter ihm parkte ein kleiner grauer Lieferwagen auf dem Bürgersteig. Ich öffnete die Tür und fragte, wie ich ihm helfen könnte. Der Mann reagierte zunächst langsam, sagte dann aber, dass er kostenlose Hausinspektionen in der Nachbarschaft durchführe und mir eine kostenlose Inspektion meines Hauses anbieten wollte. Während er sprach, wirkte er nicht wie ein typischer Verkäufer. Alles sagte er in einem monotonen Tonfall und mit einem leeren Ausdruck. Selbst wenn alles normal gewesen wäre, wirkte die Situation verdächtig. Also sagte ich, dass es in Ordnung sei und schloss die Tür. Ich ging zurück in die Küche und kochte weiter. Aber nach ein paar Minuten bekam ich ein sehr merkwürdiges Gefühl über den Mann, der an meiner Tür gewesen war, und darüber, was er im Schilde führte. Ich ging zurück nach vorn, um sicherzugehen, dass er gegangen war, aber als ich durch den Türspion sah, stand der Mann immer noch auf meiner Veranda. Er starrte die Tür an und bewegte sich nicht. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir sicher, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Vielleicht war er betrunken, unter Drogen oder einfach psychisch nicht in Ordnung. Aber was er wirklich in meinem Haus vorhatte, wusste ich noch nicht. Um kein Risiko einzugehen, ging ich zurück in die Küche und rief die Polizei, um den fremden Mann zu melden, der draußen blieb. Man sagte mir, ein Beamter würde in wenigen Minuten eintreffen, also ging ich zurück, um ihn zu beobachten. Etwa eine Minute später stieg der Mann von meiner Veranda, stieg in seinen Lieferwagen und fuhr davon, gerade bevor der Beamte eintraf. Der Moment war unglücklich, aber am Ende des Tages war ich einfach nur froh, dass er weg war. Ich gab dem Beamten eine Beschreibung, für alle Fälle, und versuchte dann, den Rest des Abends zu genießen. Ein paar Stunden vergingen ohne weitere Vorfälle. Es war etwa 20 oder 21 Uhr. Und ich lag mit dem Telefon im Bett, als ich durch das offene Fenster das Geräusch eines alten Fahrzeugs hörte, das vor meinem Haus parkte. Als ich hörte, dass jemand ausstieg, rannte ich zum Fenster. Es war derselbe Lieferwagen, aber den Mann konnte ich nirgends sehen. Er musste sofort weggegangen sein, sobald er ausgestiegen war. Wieder nahm ich das Telefon und rief den Notruf 911 an. Aber nachdem ich es gemeldet hatte und gerade auflegte, hörte ich einen lauten Schlag unten. Ich hatte das Gefühl, dass die Wände leicht bebten. Also wusste ich, dass der Mann wahrscheinlich versuchte, hereinzukommen. Ich öffnete die Tür zu meinem Zimmer und ging in den Flur, blickte die Treppe hinunter und versuchte zu hören. Jetzt war alles unheimlich still. Ich ging ein paar Stufen hinunter und sah mich um. Alle Lichter waren aus, aber ich bemerkte, dass sich die Vorhänge eines Fensters leicht im Wind bewegten. Ich sah genauer hin und erkannte, dass das Fenster aufgebrochen worden war. Mein ganzer Körper spannte sich an, während ich versuchte, mich zu beherrschen, wissend, dass der Mann wahrscheinlich in diesem Moment in meinem Haus war. Vorsichtig und leise ging ich die Stufen wieder hinauf und versteckte mich im Schrank meines Zimmers. Ich hörte nichts, bis ein paar Minuten später zwei Beamte an die Haustür klopften. Ich rannte, um ihnen zu öffnen, aber wir hörten immer noch niemanden fliehen oder ähnliches. Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis sie den Mann hinter der Küchentheke fanden. Er ergab sich ohne Widerstand. Beunruhigend war, dass er einen großen Hammer hielt, denselben, mit dem er das Fenster aufgebrochen hatte. Offenbar war er bei der Durchsuchung auf der Wache weder unter Drogen noch betrunken. Aber er hatte immer noch diese unheimliche, leere Persönlichkeit. Er sagte nie, was seine Absichten waren, als würde er sich nicht einmal daran erinnern, dass etwas passiert war. Es fällt mir schwer, nicht über die anderen Möglichkeiten nachzudenken, wie das hätte enden können. Hätte ich geschlafen und nicht gehört, wie er hereinkam, hätte ich am nächsten Morgen ein schreckliches Schicksal erleben können. Oder vielleicht hätte ich nicht einmal das Glück gehabt, aufzuwachen. Ich glaube, das war letztes Jahr, irgendwann im April. Es regnete praktisch jeden Tag. Aber an diesem Abend war es viel stärker als sonst, mit vereinzelten Gewittern den ganzen Tag über. Ich hatte den größten Teil des Nachmittags gearbeitet, kam aber gegen 8 nach Hause. Als ich die Straße in meiner Nachbarschaft entlangfuhr, war sofort klar, dass etwas passiert war. In jedem Haus waren alle Lichter aus. Ich fuhr in meine Einfahrt und parkte. Natürlich funktionierten die Lichter nicht, als ich hereinging und versuchte, sie einzuschalten. Der Strom war komplett ausgefallen und das ganze Haus lag im Dunkeln. Ich ließ meine Sachen neben der Tür liegen und ging zum Sicherungskasten, um zu sehen, ob ich es irgendwie beheben konnte. Aber es half nichts. Es war ärgerlich, weil ich fast keine Ersatzlichter hatte, außer der meines Handys. Auch nahm ich meinen Laptop und stellte ihn auf den Couchtisch im Wohnzimmer. Das weiße Licht der YouTube-Seite, die ich geöffnet hatte, erhellte den größten Teil des Raumes, also lehnte ich mich zurück und sah ein paar Videos. Ich musste am nächsten Tag früh arbeiten, aber ich fühlte mich nicht wohl dabei, ohne Strom schlafen zu gehen, also dachte ich schon daran, lange wach zu bleiben. Wahrscheinlich saß ich ein paar Stunden da, sah YouTube und überprüfte mein Handy auf Wetterupdates. Blitze erschütterten das ganze Haus. Draußen war es also ziemlich schlimm. Doch mitten in der Nacht hörte ich einen Schlag draußen am Fenster. Ich erschrak ein wenig und drehte den Laptop, um diese Seite des Raumes zu beleuchten. Ich stand auf, ging zum Fenster und öffnete die Jalousien. Einen Moment lang war ich wie gelähmt, als ich einen Mann sah, der direkt auf der anderen Seite des Glases stand. Sein durchnässtes Haar fiel ins Gesicht und er starrte hinein. Er schrie etwas, aber ich konnte es wegen des starken Regens und des Donners im Hintergrund nicht hören. Es traf mich so unvorbereitet, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte. Ich hatte Angst, also schloss ich einfach die Jalousien. Ein bisschen schlecht fühlte ich mich dabei schon, aber warum stand er draußen und schlug an mein Fenster? Ich hörte ihn noch ein paar Mal schlagen, dann wurde es still. Ich nahm an, dass er aufgegeben hatte oder zu einem anderen Haus weitergezogen war, also drehte ich den Laptop wieder zu mir und sah weiter YouTube. Das Gewitter hielt die ganze Nacht an. Ich blieb vielleicht noch eine Stunde wach, aber meine Augen wurden schwer und ich konnte nicht widerstehen. Ich legte mich auf das Sofa und schlief ein. Plötzlich wachte ich durch einen lauten Knall auf. Ich wusste nicht, ob es ein naher Blitz gewesen war oder was, aber ich stand sofort auf. Der Strom war immer noch ausgefallen und das Haus lag komplett im Dunkeln. Ich schaltete mein Handy ein und leuchtete mich um, und da hörte ich ein Geräusch aus dem hinteren Teil des Hauses. Mein Herz schlug schnell, während ich in das andere Zimmer ging. Als ich das Licht nach hinten richtete, sah ich mehrere große Glassplitter auf dem Boden, die das Licht reflektierten. Ich konnte erkennen, dass das nächstgelegene Fenster komplett zerbrochen war, Regen hereinkam und die Jalousien im Wind wehten. Nur wenige Schritte davon entfernt konnte ich eine Schulter sehen, die hinter der Wand hervorstieß. Mein ganzer Körper schüttelte sich, als ich das sah, und ich drehte mich sofort um, um zur Haustür zu rennen. Ich lief durch den Regen, völlig durchnässt, bis ich das Haus meines Nachbarn erreichte. Ich stellte mich unter den Vordachüberstand und rief den Notruf. Es überraschte mich nicht, dass der Mann bereits verschwunden war, als die Polizei eintraf. Aber obwohl ich ihn nicht vollständig im Haus gesehen habe, hatte, war ich mir hundertprozentig sicher, dass es derselbe Mann wie vorher war. Also gab ich ihnen seine Beschreibung. Interessanterweise, oder vielleicht auch nicht, wurden in derselben Nacht noch zwei weitere Einbruchsversuche gemeldet, sowie mehrere Berichte über merkwürdiges Verhalten vor den Häusern der Leute. Ich war der Einzige, der Pech hatte und bei dem es tatsächlich ins Haus geschafft wurde, aber niemand weiß, was er vorhatte. Und es scheint, dass wir es nie erfahren werden, da er seitdem nicht mehr in der Nachbarschaft aufgetaucht ist. Ich arbeite nachts als Angestellter an einer Tankstelle in unserer kleinen Stadt. Die Station liegt an der Straße, die aus der Stadt herausführt. Daher sind die meisten Autos und Lastwagen, die vorbeikommen, auf langen Fahrten quer durch den Staat. Das macht die meisten meiner Nachtschichten unvorhersehbar. Manchmal sind viele Autos und Lastwagen unterwegs, manchmal ist es fast leer. In jener Nacht war es besonders ruhig, obwohl ab und zu ein Auto anhielt. Zum Glück hatte mir mein Chef genug Aufgaben gegeben, um mich während meiner Schicht beschäftigt zu halten. Ich musste eines der Regale neu organisieren, was bedeutete, alles herauszunehmen, die Regale neu zu positionieren und dann die Produkte wieder hineinzustellen. Es war weder schwierig noch kompliziert, aber zeitaufwendig. Nach etwa einer Stunde hörte ich Donner in der Ferne und als ich die Wettervorhersage überprüfte, stand dort, dass bald ein Sturm beginnen würde. Also ließ ich, was ich gerade machte, stehen und ging schnell nach draußen, um die Mülleimer zu leeren. damit ich es später nicht im Regen tun musste. Draußen sah ich die Lichter eines Autos in der Dunkelheit, ungefähr eine Viertelmeile die Straße entlang. Es stand geparkt, aber sonst gab es dort nur große leere Felder. Es konnte nichts sein oder vielleicht ein Platten, aber ich beschloss, zurück an die Arbeit zu gehen und trat wieder ein. Es dauerte nicht lange, bis es in Strömen zu regnen begann. Ich arbeitete weiter an den Regalen, aber als der Sturm schlimmer wurde, musste ich die Eingangstüren abschließen, weil der Wind sie aufreißen ließ. Trotzdem war die Tankstelle die ganze Nacht über leer und durch den Sturm waren nur wenige Autos auf der Straße. Während ich die Türen abschloss, bemerkte ich, dass die Scheinwerfer immer noch dort auf dem Feld standen und sich nicht bewegt hatten. Das beschäftigte mich den ganzen Abend über, bis ich durch den Regen hörte, wie die Tür stärker als gewöhnlich wackelte. Ich drehte mich um und sah einen Mann mit dem Gesicht an der Scheibe, der mich direkt ansah. Er wirkte etwa 40 Jahre alt, trug eine Kapuze und sah sehr müde aus. Ich öffnete die Tür und machte einen Kommentar über das schlechte Wetter, aber er ignorierte mich. Er stand einfach da und starrte mich an, während das Wasser sein Gesicht herunterlief, und ging dann an mir vorbei durch die Gänge wie ein normaler Kunde. Verwirrt von seinem Verhalten blieb ich hinter dem Tresen und wartete, bis er fertig war. Er ging ein paar Minuten umher, warf mir gelegentlich einen Blick zu und verließ dann die Tankstelle wieder. Ich glaube nicht, dass er etwas gestohlen hat. Er ist nur ein wenig umhergelaufen und dann gegangen. Angesichts des Wetters war das sehr seltsam und gab mir ein unheimliches Gefühl, mich zu fragen, warum er überhaupt hereingekommen war. Ich sah aus dem Fenster und sah, wie der Mann an den Zapfsäulen vorbeiging, zur Straße hin. Er blieb an der Ecke stehen und wartete. Einen Moment später begannen die Scheinwerfer in der Ferne sich zu bewegen, näherten sich der Tankstelle und hielten direkt neben ihm an. Während ich zusah, begannen die Vordertüren erneut aufzufliegen, was mich daran erinnerte, dass ich sie wieder abschließen musste. Von dort aus sah ich, wie er zurück zur Tankstelle ging, während das Auto ihm folgte und auf den Parkplatz fuhr. Sie hielten vor dem Laden an und ein weiterer Mann stieg aus dem Fahrzeug. Die beiden gingen auf den Eingang zu. Der erste drückte gegen die Tür, als ob er erwartete, dass sie noch offen sei, und wurde sofort wütend, als er sah, dass sie verschlossen war. Ich war nur ein paar Schritte entfernt, aber er begann heftig gegen die Tür zu schlagen und starrte mich dabei an. Es war klar, dass dies kein normales Kundenverhalten war, also wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ich rannte zum Tresen, aktivierte den Alarm, um die Polizei zu benachrichtigen, und blieb dann dabei zuzusehen, wie die beiden versuchten, die Tür mit Tritten einzutreten, bis sie schließlich wieder ins Auto stiegen und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhren. In den Minuten, bevor die Polizei eintraf, fühlte sich alles unwirklich an. Nur das Geräusch des Sturms draußen war zu hören. Es bestand kein Zweifel daran, was hätte passieren können. Aber das macht es nicht weniger beängstigend. Wäre es in jener Nacht nicht geregnet und hätte der Wind die Türen nicht aufgestoßen, hätte ich sie wahrscheinlich nie abgeschlossen. Was bedeutet hätte, dass sie einfach hereingekommen wären und ich hätte nichts tun können. Vielleicht wäre es nur ein gewöhnlicher Raub gewesen, aber es lässt sich nicht leugnen, dass das Einfachste für sie gewesen wäre, mich zu erledigen und dann die Tankstelle zu überfallen. Leider wurden sie nie gefasst, daher werde ich bei jeder Nachtschicht immer noch nervös. Es war eine ziemlich normale Nacht für mich. Ich hatte am Wochenende frei und hatte vor, an meinen zwei freien Tagen absolut nichts Produktives zu tun. Auf dem Tisch neben meinem Sofa standen ein paar Snacks und Getränke bereit und ich sah mir einen albernen Film an, um die Zeit zu vertreiben. Draußen tobte ein Gewitter, tatsächlich viel stärker als gewöhnlich hier. Die Blitze waren sehr nah, als würden sie weniger als eine Meile entfernt einschlagen. Normalerweise finde ich Regenwetter beruhigend, aber das war selbst für meinen Geschmack zu viel. Was definitiv nicht beruhigend war, war, als ich hörte, wie etwas gegen meine Haustür schlug. Es war nur ein einzelner Schlag und ich dachte zunächst, der Wind hätte etwas dagegen gedrückt. Ich stand auf und sah nach draußen, öffnete die Tür und wurde von Regen und Wind getroffen. Aber es war nichts da, das gegen die Tür hätte stoßen können. So verwirrt trat ich sogar ein Stück weiter nach draußen, um in der Nähe der Veranda nach etwas zu suchen. Da ich nichts fand und nur noch nasser wurde, ging ich wieder hinein. Was auch immer es gewesen war, es schien bereits weg zu sein. Mein Hemd war völlig durchnässt Also ging ich sofort nach oben, zog ein sauberes Hemd an und trocknete mich mit einem Handtuch. Oben hörte ich es wieder. Ein lauter Schlag gegen die Haustür. Ich zuckte zusammen und murmelte leise vor mich hin, da es mir wirklich Angst gemacht hatte. Ich wartete auf weitere Geräusche, um mich zu beruhigen. Dann ging ich zu den Treppen und schaute über das Geländer zur Tür. Ich öffnete die Augen weit. Die Tür stand offen, Regen spritzte hinein und alles. Ich rannte schnell hin und schloss die so gut ich konnte, aber der Türgriff war völlig beschädigt. Ich hatte immer noch keine Ahnung, was passiert war. Ehrlich gesagt dachte ich zuerst an einen Tornado oder so etwas. Natürlich wurde mir schnell klar, dass es viel unheimlicher war, als ich gedacht hatte. Die Pfütze, die sich auf der Schwelle gebildet hatte, zeigte mehrere schlammige Fußspuren, die sich über den Boden erstreckten. Mit der Tür, die kaum im Rahmen hielt, ließ ich sie los und folgte der Spur aus Schlamm und Wasser durch den Flur. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, dort mit demjenigen gefangen zu sein, der im Haus war. Ich weiß, dass ich sofort hätte weglaufen sollen, aber in diesem Moment ließ mich Angst und Adrenalin untypisch handeln. Als ich um die Ecke bog, die ins Wohnzimmer führte, lagen ein paar alte, durchnässte Stiefel auf dem Boden und die Spuren endeten dort. Ich hob den Blick. Die Lichter in diesem Raum waren aus. Es gab nur ein kleines Sofa und einen Sessel, hinter denen ich wusste, dass sich jemand versteckt haben musste. Erst in diesem Moment, als ich in den komplett dunklen Raum blickte, nur wenige Schritte von einer unbekannten Person entfernt, wurde mir klar, dass ich so schnell wie möglich hier raus musste. Schnell griff ich nach meinem Telefon auf dem Sofa im Wohnzimmer und rannte in den Sturm hinaus, suchte einen Baum, unter dem ich stehen konnte, während ich den Notruf wählte. Es dauerte mehrere Minuten, aber schließlich kamen sie. 4 Beamte betraten mein Haus und eine Minute später führten sie einen Mann durch den Regen zu ihrem Streifenwagen. Er wirkte wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Lange Haare und eingefallene Augen. Am verstörendsten war, dass nachdem er im Wagen gesichert war, ich mit einem Beamten wieder hereinging und mir gesagt wurde, dass sie ihn unter dem Sofa gefunden hatten. Während ich also die ganze Zeit in den dunklen Raum geschaut hatte, hatte er mich wahrscheinlich zurückbeobachtet. Noch schlimmer, wir fanden einen Hammer hinter dem Sofa, unter dem er sich versteckt hatte. Offensichtlich hatte er ihn benutzt, um einzubrechen, aber was er sonst noch damit vorhatte, bleibt ein Rätsel. Hoffentlich bleibt er lange eingesperrt, sonst werde ich wahrscheinlich den Rest meines Lebens paranoid leben. Ich arbeite für ein Technologieunternehmen als Kundensupport-Mitarbeiter im 24/7-Live-Chat. Aufgrund der Art der Arbeit kann ich von zu Hause aus arbeiten. Der Nachteil war jedoch, dass ich in der Nachtschicht arbeitete. In der Bequemlichkeit meines eigenen Hauses zu sein und gleichzeitig schlaflose Nächte zu haben, war eine Rezeptur für Desaster. Es war eine normale Arbeitsschicht in der Nacht. Auf meinem Laptop hatte ich das Add-on geöffnet, das automatisch neue Chats empfängt. Wahrscheinlich betreute ich 5 bis 10 Kunden pro Stunde und jedes Gespräch wurde normalerweise in 2 Minuten gelöst, sodass ein Großteil meiner Arbeit aus Warten bestand. Auf meinem Schreibtisch stand eine Tasse heißen Kaffees und auf meinem 2. Monitor lief YouTube. Gegen 2 Uhr morgens, vielleicht ein wenig früher, half ich gerade einem Kunden, seine Rückerstattung zu klären, als ich draußen etwas hörte. Es war ein Mann, der offenbar um Hilfe rief. Etwas in seiner Stimme ließ mir die Haare zu Berge stehen, da es klang, als stünde er direkt vor meinem Haus. Aber mitten im Chat konnte ich nicht sofort aufstehen, um zu sehen, wer es war. Außerdem war ich mir nicht einmal sicher, ob ich es wollte. Ich hatte ein schlechtes Gefühl. Ich half dem Kunden weiter, während ich den Mann im Hintergrund mehrere Minuten lang um Hilfe rufen hörte. Als ich fertig war, beschloss ich, aus dem Fenster zu schauen, um zu sehen, was los war. Ich war mir jedoch sicher, dass er nicht so verzweifelt Hilfe brauchen konnte, wenn er schon mehrere Minuten an derselben Stelle stand. Ich ging die Treppe hinunter und nachdem ich ihn wieder gehört hatte, bemerkte ich, dass er irgendwo hinter meinem Haus war. Ich ging wieder hoch zum Fenster und blickte durch die Jalousien. Mein Hinterhof war eingezäunt, aber mitten darin stand ein Mann. Er schrie erneut, aber sein Körper bewegte sich nicht. Es sah unnatürlich aus, wie er einfach dastand, als sei nichts falsch. Es war sehr dunkel, aber ich konnte erkennen, dass er einen Kapuzenpullover und dunkle Jeans trug. Ich dachte, es wäre am besten, ihn in Ruhe zu lassen. Wahrscheinlich war er betrunken oder high. Ich entfernte mich vom Fenster und ging wieder nach oben. Kaum war ich weg, hörte das Schreien des Mannes auf. Das beunruhigte mich ein wenig, als wüsste er irgendwie, dass ich da war. Aber ich wollte glauben, dass es bedeutete, dass er gegangen war. Eine Minute später bekam ich einen weiteren Kunden. Ich begann, meine Nachricht zu tippen, und bevor ich fertig war, hörte ich plötzlich extrem laute Schläge unten. An dem hohlen, fast plastikartigen Klang erkannte ich, dass sie von der Hintertür kam. Es musste dieser Mann sein, was mich nervös machte. Was konnte er wollen? Ganz offensichtlich hatte er nicht vorzugehen, ohne zu bekommen, was er wollte. Ich schrieb schnell fertig und nahm dann das Telefon, um die Polizei zu rufen. Danach ging ich wieder nach unten. Ich sah den Flur entlang und sah ihn sofort an der Hintertür stehen, das Gesicht an das Glas gepresst, mich direkt anblickend. Er begann erneut, gegen die Tür zu schlagen, und ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte, also blieb ich einfach stehen. Nach ungefähr 30 Sekunden wurde sein Gesichtsausdruck ausdruckslos. Er trat zurück und ging dann durch meinen Hinterhof, um den Zaun zu überwinden. Während ich ihn beobachtete und dachte, alles sei vorbei, sah ich seine Silhouette durch die Lücken im Zaun. Dann bemerkte ich mehrere weitere Gestalten, die sich draußen bewegten. Die Polizei nahm meine Aussage auf und ich beschrieb den Mann so gut ich konnte. Ich glaube, es war eine ganze Gruppe, die etwas plante. Vielleicht war dieser Einzelne nur da, damit ich die Tür öffne und die anderen wären danach hineingekommen. Wirklich weiß ich es nicht. Ich bete nur, dass es ein zufälliger Versuch war und nicht gezielt gegen mich gerichtet. Wenn es Letzteres war, könnte es nicht das letzte Mal sein, dass ich sie sehe. Ich wohne in St. Louis, Missouri, direkt im Herzen der Stadt. Die hohe Kriminalitätsrate ist keine Übertreibung, denn jeden Tag gibt es Nachrichten über schreckliche Vorfälle. Trotzdem war mir bisher, während ich hier lebte, noch nie etwas passiert und ich hatte auch nie etwas persönlich gesehen. Ich hatte immer das Gefühl, dass das, was geschah, ein wenig außerhalb meines Lebens lag, also versuchte ich, mein eigenes Leben normal weiterzuführen. Ich arbeitete für Uber Eats und DoorDash, meistens mit dem Fahrrad, da ich in der Stadt war. An diesem Tag machte ich hauptsächlich Uber Eats und hatte gegen Abend angefangen. Das Wetter war nicht das Beste, bewölkt mit gelegentlichem Regen, aber das gehörte zum Job. Schließlich verdient sich das Geld nicht von selbst. Gegen 11 Uhr befand ich mich ziemlich weit außerhalb meines üblichen Gebiets, mitten in der Stadt, und der Regen wurde stärker. Ich dachte daran, zurückzufahren, um näher an mein Zuhause zu kommen, als eine Bestellung auftauchte, die ich unmöglich ablehnen konnte. $30 für eine Lieferung nur 2 Meilen entfernt. Zur Einordnung, ich war am Stadtrand, wo die Stadt in ein eher vorstädtisches Gebiet mit kleinen Häusern und großen Wohnblöcken übergeht. Es war keine schöne Gegend, aber auch kein unbekannter Ort für mich. Ich kam am Restaurant an, holte die Tasche ab und befestigte sie an meinem Fahrrad. Während ich das tat, beleuchteten die Scheinwerfer eines Autos den Gehweg, auf dem ich stand. Es parkte ein Stück weiter vorne und war die ganze Zeit dort geblieben. Ich stieg auf mein Fahrrad und machte mich auf den Weg. Und dann sah ich, wie sich die Scheinwerfer bewegten und das Auto mir folgte. Ich nahm an, dass es nur ein Zufall war, aber nachdem ich mehrere Straßen abgebogen war und in das Wohngebiet fuhr, war dasselbe Auto immer noch hinter mir. Nach ein paar Minuten erreichte ich das Wohngebäude für die Lieferung. Ich ging zum Fahrradständer und schloss mein Fahrrad an. Kurz darauf fuhr das Auto ebenfalls in den Parkplatz. Ich begann ein wenig Angst zu bekommen. Vielleicht war es immer noch ein Zufall, aber die Vorstellung, dass sie versuchen könnten, mein Fahrrad zu stehlen, machte mich nervös. Ich nahm die Bestellung und ging hastig hinein, so schnell wie möglich. Ich ging in den 2. Stock und erreichte die angegebene Tür, klopfte und wartete. Es war eine Barzahlung, etwas ziemlich Übliches hier, aber in diesem Moment sehr ungünstig. Während ich wartete, sah ich den Flur entlang. Er war schwach beleuchtet und in sehr schlechtem Zustand. Abblätternde Farbe an den Wänden, fehlende Deckenplatten und sogar Schimmel in der Nähe einiger Türen. Außerdem war es ungewöhnlich still für ein so großes Gebäude. So still, dass ich ein paar Leute die Treppe hinaufgehen hören konnte. Ich klopfte erneut an die Tür, ohne den Blick vom Ende des Flurs abzuwenden. Mein Herz begann schneller zu schlagen, als würde mein Körper wissen, dass etwas nicht stimmte. Dann erschienen 2 Männer am Ende des Flurs. Sie gingen auf mich zu und hielten dabei Blickkontakt, als würden sie mich herausfordern. Die Person aus der Wohnung öffnete noch nicht und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich versuchte zu gehen und an den Männern vorbeizukommen, aber sie blockierten den Flur und drängten mich zurück. In diesem Moment öffnete sich die Tür plötzlich und ein weiterer Mann, eindeutig mit ihnen verbunden, zwang mich, das Zimmer zu betreten. Sie schlossen die Tür ab, während ich drinnen war. In diesem Moment begann ich verzweifelt zu schreien, ohne zu verstehen, was geschah. Sie bedrohten mich und brachten mich in ein völlig leeres Schlafzimmer. Sie warfen mich hinein und schlossen ab. Ich saß mitten in diesem kleinen leeren Raum und fühlte mich hilflos und verängstigt. Ich konnte die drei Männer reden hören und sie erwähnten etwas davon, dass sie uns beide in ein Auto stecken wollten. Uns beide. Ich verstand nicht, auf wen sie sich bezogen. Plötzlich hörte ich Schreie, nicht von den Männern, sondern von Polizisten, die forderten, die Tür zu öffnen. Offenbar leisteten die Männer keinen Widerstand. Kurz darauf holten sie mich heraus und erst dann verstand ich, was uns beide bedeutete. In einem der anderen Zimmer war ein weiteres Opfer. 10 Minuten bevor ich ankam, hatten sie dasselbe einem anderen Lieferfahrer angetan, verfolgt und entführt. Ein Nachbar hatte den Tumult gehört und die Polizei gerufen, weshalb sie so schnell eintrafen. Was passiert wäre, wenn niemand gekommen wäre, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Keiner der Männer äußerte sich zu seinen Absichten, also kann die Polizei nur basierend auf den gefundenen Beweisen spekulieren. Zum Glück schien es ihr erster Versuch in dieser Art zu sein und hoffentlich auch der letzte. Ich möchte mir nicht vorstellen, was hätte passieren können, wenn nicht der Nachbar uns gerettet hätte. Mein Name ist Camille und ehrlich gesagt, meine Beziehungsgeschichte war ein Chaos. Ich war schon eine Weile auf Dating-Apps unterwegs, wischte durch Profile und hoffte, jemanden anderen zu finden. Aber irgendwie endete ich immer wieder bei denselben Typen. Grausam, grob und, um ehrlich zu sein, manchmal gewalttätig. Viele von ihnen steckten in zwielichtigen Geschäften wie Drogenhandel oder waren MMA-Kämpfer mit einem Ego größer als ihre Bizeps. Und ich war zu diesem Zeitpunkt ziemlich müde davon. Ich wollte etwas Besseres, jemanden, der nicht so war. Als ich also ein Match mit einem Typen hatte, den wir Tom nennen, verspürte ich einen Funken Hoffnung und sein Profil schien normal. Er hatte einen stabilen Job, ging gerne wandern und schien nichts beweisen zu wollen. Wir begannen zu schreiben und er war freundlich und sogar lustig. Ich sagte mir selbst, dass dies ein neuer Anfang sein könnte. Wir schrieben ein paar Wochen hin und her und ich öffnete mich ein wenig über meine Vergangenheit. Nicht alles, aber genug, damit er wusste, dass ich mit schlechten Typen zusammen war und versuchte, diese Phase meines Lebens hinter mir zu lassen. Und er verurteilte mich nicht, was angenehm war. Er hörte zu, stellte Fragen und schien zu verstehen. Schließlich beschlossen wir, uns zu treffen. Ich schlug einen Ort am Stadtrand vor, ein kleines, ruhiges Pub, in dem ich schon ein paar Mal gewesen war. Es war nicht besonders schick, aber weit genug weg von meinen üblichen Orten, sodass ich niemanden kannte. Oder so dachte ich. Ich kam im Pub an und nahm einen Tisch hinten. Tom erschien genau rechtzeitig und sah genauso aus wie auf seinen Fotos. Durchschnittliche Größe, braunes Haar, sehr freundliche Augen und er lächelte, als er mich sah, was mich ein wenig entspannte. Wir bestellten Getränke und begannen zu reden. Und es war genauso einfach wie beim Schreiben. Wir sprachen über seinen Job, meine Liebe zur alten Musik und über zufällige Dinge wie unsere Lieblingsrestaurants. Es fühlte sich gut an, als hätte ich endlich jemanden getroffen, der nicht völlig toxisch war. Nach etwa einer Stunde entschuldigte sich Tom, um auf die Toilette zu gehen. Ich blieb am Tisch, trank und fühlte mich ziemlich hoffnungsvoll. Ich dachte darüber nach, dass es vielleicht funktionieren könnte, dass ich vielleicht mein altes Leben hinter mir lassen könnte. Als Tom zurückkam, wirkte er jedoch etwas seltsam. Nicht verärgert, nur abgelenkt. Ich fragte, ob alles in Ordnung sei, aber er wischte es ab und sagte, es sei nichts. Ich drängte nicht. Wir redeten weiter, aber ich merkte, dass sich etwas verändert hatte. Er wirkte nicht mehr so entspannt. Ich fragte mich, ob ich etwas Falsches gesagt hatte, aber mir fiel nichts ein. Wir beendeten unsere Getränke und beschlossen, die Nacht zu beenden. Es war schon spät und das Pub leerte sich. Tom bot an, mich nach Hause zu fahren, was ich dankbar annahm. Ich wohnte nicht weit, aber es war schön, nicht den Bus oder ein Taxi nehmen zu müssen. Wir gingen zu seinem Auto, das auf einem schwach beleuchteten Parkplatz hinter dem Pub stand. Die Luft war kalt und ich zog meine Jacke fest dazu. Da bemerkte ich eine Gruppe von Menschen, die am Rande des Parkplatzes herumlungerten. Sie sahen schlecht aus, dünn, nervös, als hätten sie seit Tagen nicht geschlafen. Ich kannte diesen Blick. Ich hatte ihn schon zu oft gesehen. Ich nahm Tom am Arm und flüsterte, dass wir uns beeilen sollten. Er nickte und wir gingen schneller. Aber bevor wir sein Auto erreichten, bewegte sich die Gruppe auf uns zu. 4 oder vielleicht 5. Und ich erkannte einen von ihnen, einen gewissen Johnny, der früher mit einem meiner Ex-Freunde unterwegs war, einem Dealer, der immer Ärger bedeutete. Ich hatte Johnny seit Jahren nicht gesehen, aber ich wusste, dass er problematisch war. Ich sagte Tom nichts, ich wollte nur weg von dort. Sie holten uns ein, bevor wir das Auto erreichten. Einer von ihnen, ein großer Mann mit rasiertem Kopf, begann zu schreien und fragte, wer Tom sei und warum er mit mir zusammen sei. Tom versuchte, ruhig zu bleiben, sagte, wir würden gehen, aber es interessierte sie nicht. Sie begannen, uns zu umzingeln, und ich sah, wie einer von ihnen ein Brecheisen zog. Tom packte meine Hand und zog mich zum Auto, aber sie wollten uns nicht so leicht gehen lassen. Der mit dem Brecheisen schlug auf das Auto ein und zerstörte den Seitenspiegel. Ein anderer trat gegen die Tür und hinterließ eine Delle, und ich schrie. Und Tom rief ihnen zu, sie sollten weggehen. Aber das brachte sie nur zum Lachen. Schließlich öffnete Tom das Auto und wir sprangen hinein. Meine Hände zitterten, während ich mit dem Sicherheitsgurt kämpfte. Die Gruppe schlug weiter auf das Auto ein und schrie, aber Tom wartete nicht. Er startete den Motor und fuhr los. Ich erinnere mich an das Quietschen der Reifen. Ich blickte zurück und sah sie stehen, immer noch etwas rufend, aber zum Glück verfolgten sie uns nicht. Mein Herz raste und ich konnte kaum atmen. Ich konnte nicht aufhören zu sagen, dass es mir leid tat, immer wieder, als wäre es meine Schuld. Tom sagte nicht viel, er hielt nur den Blick auf die Straße. Die Fahrt zu meiner Wohnung war still und ich fühlte mich schrecklich. Ich wusste, dass diese Typen wahrscheinlich mit meiner Vergangenheit verbunden waren und ich hasste, dass Tom hineingezogen wurde. Ich dachte weiterhin darüber nach, wie sehr ich wollte, dass alles anders wäre, wie sehr ich alles hinter mir lassen wollte. Aber anscheinend hatte mich die Vergangenheit trotzdem eingeholt. Als wir bei meiner Wohnung ankamen, drehte ich mich zu Tom um und entschuldigte mich noch einmal. Ich sagte, dass ich nicht wusste, dass diese Typen dort sein würden und dass ich nie wollte, dass so etwas passiert. Er war freundlich, sagte, es sei nicht meine Schuld, aber ich konnte sehen, dass er erschüttert war, sein Auto beschädigt und gerade etwas Schreckliches durchgemacht hatte, wegen mir. Und bevor er ausstieg, sagte Tom, dass er mich wiedersehen möchte. Und ich wollte ihm glauben. Ich wollte glauben, dass wir es noch einmal versuchen könnten, dass es nur eine schlechte Nacht war. Ich lächelte und sagte, dass ich es auch gerne wollte. Ich ging zitternd ins Haus, aber hielt an einem kleinen Funken Hoffnung fest. Vielleicht meinte er es ernst. Vielleicht könnten wir das überwinden. Aber ein paar Tage später schrieb ich ihm und bekam keine Antwort. Ich wartete ein paar Tage, versuchte es erneut. Nichts. Ich überprüfte die App und sah, dass er das Match gelöscht hatte. Mir wurde klar, dass er wahrscheinlich auch meine Nummer gelöscht hatte. Und es tat weh, aber ich konnte es ihm nicht verdenken. Diese Nacht war ein Albtraum. Und ich wusste, dass es meine Schuld war, wegen des Chaos, aus dem ich zu entkommen versucht hatte. Ich setzte mich auf mein Sofa, starrte auf das Telefon und fühlte, dass ich meine Chance auf etwas Gutes ruiniert hatte. Ich hatte so sehr gewollt, mich zu ändern, jemanden zu finden, der nicht Teil dieser Welt war. Aber ich fühlte, dass meine Vergangenheit mich nie loslassen würde. Ich dachte daran, ihn erneut zu kontaktieren, ihm mehr zu erklären, aber ich tat es nicht. Ich nahm an, dass er bereits seine Entscheidung getroffen hatte und dass ich sie respektieren musste. Ich fühlte mich beschämt, sogar schuldig, als hätte ich einen anderen Ort wählen oder von Anfang an mehr über meine Vergangenheit erzählen sollen. Aber es war geschehen. Das Einzige, was ich tun konnte, war, versuchen weiterzumachen. Weiterhin zu versuchen, dieses alte Leben hinter mir zu lassen. Und ich versprach mir selbst, dass ich beim nächsten Mal vorsichtiger sein würde, falls es ein nächstes Mal geben sollte. Ich hoffte nur, dass ich eines Tages jemanden treffen würde, der über das Chaos hinaussehen und mir eine echte Chance geben konnte. Vor vielen, vielen Jahren genoss ich einen kurzen Urlaub in der Hütte meiner Familie in Maine. Die Hütte lag versteckt am Rand des North Pond, und obwohl sie nur wenige Zimmer hatte, war sie sehr gemütlich und in alle Richtungen gab es kilometerweit keine Nachbarn. Meine Eltern nahmen mich oft mit meinen Schwestern dorthin, als ich noch ein kleiner Junge war, und obwohl ich es damals nicht besonders genoss, wurde es später im Leben ein Ort, zu dem ich immer wieder zurückkehrte. Anfangs fuhr ich allein dorthin, um meinen Kopf frei zu bekommen, doch mit der Zeit begann ich alleine zu wandern und einige dieser Kindheitsurlaube wieder aufleben zu lassen. Also war ich in der Hütte, hatte den ganzen Tag über Wanderungen unternommen und nach dem Abendessen war ich bereit, schlafen zu gehen. Es war eine ruhige Nacht gewesen, abgesehen vom gelegentlichen Knarren der Holzbalken, die sich in der kalten Mainluft ausdehnten, und ich war früh eingeschlafen. Doch gegen Mitternacht wachte ich abrupt auf, mit dem untrüglichen Gefühl, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Zuerst dachte ich, es könne nur der Wind sein, der draußen durch die Bäume wehte, aber das, was ich danach hörte, passte nicht ganz zum Rhythmus des im Wind schwankenden Geästs. Ich spitzte die Ohren, während mein eigenes Herz mir in den Ohren hämmerte, und das Geräusch verwandelte sich in etwas deutlich Erkennbares. Das unverkennbare Knarren eines Bodenbretts. Jemand war mit mir in der Hütte. Ich erinnere mich, dass ich wie gelähmt im Bett liegen blieb, lauschend und darüber nachdenkend, was ich tun sollte. Der Gedanke, dass eine andere Person hier war, jagte mir einen Schauer über den Rücken. Und ich wusste, dass ich handeln musste. Langsam glitt ich aus dem Bett, achtend darauf, dass die Matratze nicht quietschte. Nachdem ich Hose und Stiefel angezogen hatte, griff ich zur Taschenlampe, die auf dem Nachttisch lag. Ich erinnere mich, dass meine eigene Hand zitterte, als ich sie ergriff. Sie einzuschalten erschien mir zu riskant, also hielt ich sie ausgeschaltet, umklammerte sie fest und bewegte mich zur Tür. Ich würde sie nur benutzen, wenn es wirklich nötig war. Bis dahin musste ich vermeiden, gesehen zu werden. Das Geräusch von jemandem, der herumschnüffelte, kam aus der Küche. Ich hörte das leise Klimpern von Töpfen, Schubladen, die sich öffneten und schlossen. Wer auch immer es war, hatte es nicht eilig, wirkte aber auch nicht ängstlich, entdeckt zu werden. Mein Auto stand draußen, also konnten sie nicht irrtümlich gedacht haben, die Hütte sei leer. Waren sie also verrückt? War ich in Gefahr? Wonach suchten sie? Mein Puls hämmerte in meinen Ohren, während ich vorsichtig den Flur entlang schlich. Jeder Schritt schien lauter in meinem Kopf zu sein als der vorherige, als würde der Weg niemals enden. Als ich die Ecke erreichte, wo sich der Flur zur Küche hin öffnete, blieb ich stehen und atmete tief durch. Dann lehnte ich mich gerade so weit vor, dass ich meinen Kopf hervorstrecken konnte. Und ich sah ihn. Ein Mann stand in der dunklen Küche, mir den Rücken zugewandt. Er bewegte sich schnell, aber vorsichtig, durchsuchte meine Schränke und schob Dinge beiseite, die er wohl für lohnenswert hielt. Genug Mondlicht fiel durchs Fenster, um zu erkennen, dass er mehrere Lagen zerrissener Kleidung trug, ungepflegte Haare und einen wilden Bart hatte. Er war auch sehr dünn, als wäre er krank oder hätte wenig gegessen. Seine Bewegungen waren unheimlich ruhig für jemanden, der das Haus eines Fremden durchsuchte. Ich wollte etwas sagen, ihn auffordern zu gehen, aber die Worte blieben mir im Hals stecken. Etwas an ihm, ein überwältigendes Gefühl, dass er nicht normal war, ließ ihn weniger wie einen Menschen und mehr wie, ich weiß nicht, eine Kreatur erscheinen. So wie ein Schwarzbär, der in deinem Müll Hühnerknochen frisst. Du kannst ihm nicht einfach sagen, er soll verschwinden, und wenn du dich näherst, könnte er dir das Gesicht zerreißen. Genau das fühlte ich, als ich diesen Mann in meiner Küche sah. Ich presste die Taschenlampe fester, bis meine Knöchel vor Anspannung schmerzten. Ich sagte mir, dass, wenn er auf mich losginge, als ich ihn anschrie, ich mit voller Kraft zuschlagen würde. Ich war gerade dabei, mir etwas Schreckliches auszudenken, um es ihm zuzurufen, als er sich drehte, und für einen erschreckenden Moment trafen sich unsere Blicke. Seine Augen waren durchdringend, schienen aber weder wütend noch ängstlich. Er sah einfach nur müde aus, als hätte er nichts mehr zu geben. Er sprach nicht, versuchte mich nicht anzugreifen, schien nicht einmal überrascht, mich dort zu sehen. Er schaute mich einfach auf eine völlig undurchschaubare Weise an und ich erstarrte erneut. Mein Herz hämmerte gegen meine Rippen, bereit für alles, Aggressives oder Bedrohliches. Aber er tat nichts. Er widmete sich einfach wieder seiner Tätigkeit, nahm noch einige Dinge. Ein Glas Erdnussbutter, ein Brot, eine halbe Packung Kekse. Dann, als er fertig war, packte er alles in eine Tasche, die er bei sich trug, und ging zur Hintertür der Hütte, von der ich annahm, dass er zuerst hereingekommen war. Er öffnete die Tür und verschwand lautlos in der Nacht, verschwand in der Dunkelheit, als hätte ich ihn nie gesehen. Ich stand da, was wie Stunden schien, die Taschenlampe schwer in der Hand, während langsam meine Atmung und mein Herzschlag zur Normalität zurückkehrten. Das Haus war unheimlich still, und der einzige Beweis, dass jemand da gewesen war, war das Chaos in meiner Küche und die offene Tür, die sich im Wind bewegte. Am nächsten Morgen, nach einer schlaflosen Nacht, in der ich die Hütte sicherte und mich fragte, ob er zurückkommen würde, kannte ich seinen Namen, oder besser gesagt, den Namen, den die Einheimischen ihm gegeben hatten. Der Einsiedler vom North Pond. Später erfuhr ich, dass sein wirklicher Name Christopher Thomas Knight war und dass er fast 3 Jahrzehnte lang in den Wäldern rund um den North Pond gelebt hatte, überlebend von dem, was er plünderte und stahl. Mitte der 80er Jahre hatte er sich in der Wildnis von Maine verloren, der Gesellschaft den Rücken gekehrt, obwohl nie wirklich bekannt war, warum. Manche sagten, er würde vor etwas fliehen. Vielleicht einem traumatischen Ereignis. Andere glaubten, er wolle einfach in Ruhe gelassen werden, um den Rest seines Lebens fern von einer Gesellschaft zu verbringen, die ihn nie verstand und die er nie verstand. Mit den Jahren wurde er zu einer Art lokaler Legende. Er schlich sich in Hütten und Camps, nahm nur, was nötig war. Essen, Kleidung, Werkzeuge. Er fügte niemandem Schaden zu und hinterließ keine Spuren außer dem, was er mitnahm. Die Leute sprachen von ihm mit einer Mischung aus Angst und Faszination, unfähig ihn zu verstehen, aber auf seltsame Weise doch irgendwie zu begreifen. Er führte dieses Leben weiter, plünderte Hütten und Häuser, bis er schließlich 2013 gefasst wurde. Ich hörte, dass er der Polizei sagte, er habe 27 Jahre überlebt, ohne ein einziges Feuer anzuzünden, nur mit gestohlenen Propangasflaschen gekocht. Seine Verhaftung war Nachrichtenstoff. Und alle sprachen über ihn, doch als ich sein Foto sah, dachte ich nur, mein Gott, das bist du. Wenn ich an diese Nacht zurückdenke, verfolgt mich nicht, was er tat, sondern wie er aussah. Ich sah, was ich für eine große Leere in seinen Augen hielt, als sei die gesamte Menschlichkeit aus ihm herausgesogen. Gleichzeitig war er nicht da, um mir Schaden zuzufügen, er versuchte nur zu überleben. Selbst jetzt, Jahre später, wache ich manchmal mitten in der Nacht auf, überzeugt, das Knarren eines Brettes oder das Klopfen einer Küchenschranktür gehört zu haben. Ich stehe auf, überprüfe die Schlösser und blicke in die Dunkelheit, fragend, ob er immer noch draußen ist, sich lautlos zwischen den Bäumen bewegend, wie ein Geist in der Nacht. Ich hatte mich sehr auf mein Date mit Alexi gefreut. Er war ein gut aussehender, erfolgreicher und wohlhabender Grieche. Alles, was auf dem Papier perfekt klang. Wir hatten uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt, der sagte, er sei ein guter Fang. Als er mich dann zum Mittagessen einlud, dachte ich, es könnte Spaß machen. Ich machte mich fertig und fuhr zu dem eleganten Restaurant, das er ausgesucht hatte. Es war eines dieser Lokale mit weißen Tischdecken und Kellnern, die ständig in der Nähe waren, und ich fühlte mich ein wenig fehl am Platz. Aber ich wollte ihm eine Chance geben. Das Date begann einigermaßen gut. Alexi kam in einem luxuriösen Auto, trug einen maßgeschneiderten Anzug und hatte ein selbstsicheres Lächeln, das mir zeigte, dass er es gewohnt war, seinen Willen durchzusetzen. Wir setzten uns und ich bemerkte, dass er nicht einmal die Speisekarte anschaute, bevor er für uns beide bestellte. Es kam mir ein wenig seltsam vor, aber ich ließ es gelten. Dachte, er wolle einfach die Kontrolle übernehmen. Das Essen kam schnell und ich versuchte, ein kleines Gespräch zu beginnen, fragte ihn nach seiner Arbeit und seinen Hobbys, aber er antwortete mit kurzen, knappen Sätzen, als wäre er zu wichtig, um sich die Mühe zu machen, Details zu geben. Ich hatte das Gefühl, er bewerte mich, statt wirklich zuzuhören. Dann bemerkte ich, wie er den Kellner behandelte. Als der Mann den falschen Wein brachte, schrie Alexi ihn an. Seine Stimme war scharf und kalt. Er sagte, er sollte niemandem erklären müssen, der seine Arbeit nicht richtig macht. Der Kellner entschuldigte sich, aber Alexi fuhr fort, ihn als inkompetent zu bezeichnen, mit einem leisen, grausamen Ton, der mir den Magen umdrehte. Es war nicht bloße Ungeduld. Es war Grausamkeit. Ich versuchte, das Thema zu wechseln, doch Alexi nahm kaum Notiz von mir als wäre ich nur da, um einen Platz zu füllen. Er beeilte sich, das Essen zu beenden, schaute alle paar Minuten auf seine Uhr und als die Rechnung kam, warf er seine Kreditkarte einfach hin, ohne sie anzusehen. Ich bot aus Höflichkeit an, zu teilen, aber er winkte ab und sagte, es sei nichts. Am Ende des Mittagessens wusste ich, dass ich ihn nicht wiedersehen wollte. Seine kontrollierende Art, die Art, wie er Menschen behandelte, war ein klares Nein. Aber ich sagte nichts. Ich wollte keinen Szenenaufbau und ehrlich gesagt wollte ich nur nach Hause. Mein Auto war in der Werkstatt, also war ich mit dem Taxi zum Restaurant gefahren. Als Alexi anbot, mich zu fahren, zögerte ich. Aber der Weg war lang und ich hatte nicht genug Bargeld für ein weiteres Taxi. Ich dachte, ich könnte eine kurze Fahrt überstehen, lächeln und mich für immer verabschieden. Wir stiegen in sein Auto und zunächst schien alles normal. Er fragte nach meiner Adresse und ich gab sie ihm, in der Erwartung einer schnellen Fahrt. Aber während der Fahrt bemerkte ich, dass er nicht in mein Viertel fuhr. Die Straßen der Stadt verwandelten sich in ruhige Landstraßen, dann in gewundene Landwege, umgeben nur von Feldern und Bäumen. Ich fragte, wohin er fuhr, bemüht ruhig zu bleiben, aber er lächelte nur selbstgefällig und sagte, er nehme eine landschaftlich schöne Route. In diesem Moment begann mein Herz heftig zu schlagen. Es war lange vor der Zeit von Handys, also konnte ich niemanden anrufen oder sagen, wo ich war. Ich war allein mit diesem Mann. Und je weiter wir fuhren, desto unbehaglicher fühlte ich mich. Das Land dehnte sich leer und endlos aus. Keine Häuser, keine Tankstellen, nur offene Felder und ab und zu eine Scheune. Ich hielt meinen Blick auf die Straße gerichtet, versuchte ruhig zu bleiben, aber meine Hände zitterten. Ich bat erneut, diesmal fester mich nach Hause zu bringen. Alexis Verhalten änderte sich. Seine Stimme wurde leise und er sagte, er habe mich durchschaut. Er dachte, ich hätte ihn für ein kostenloses Essen benutzt, ihn bezahlen lassen und Interesse vorgetäuscht, obwohl ich ihn nie wiedersehen wollte. Er sagte, ich hätte ihm Zeit und Benzin gekostet, als hätte ich ihn absichtlich betrogen. Ich versuchte zu erklären, dass ich keinen falschen Eindruck erwecken wollte, dass einfach keine Verbindung zwischen uns bestand. Aber er hörte nicht zu. Dann sagte er etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er sah mich mit harten Augen an und sagte, er könnte mich weiter ins Nirgendwo bringen. Er könne mit mir tun, was er wolle, und niemand würde mich Tage, vielleicht wochenlang finden. Mein ganzer Körper spannte sich an. Ich wusste nicht, ob er es ernst meinte oder nur Angst machen wollte, aber in diesem Moment glaubte ich ihm. Ich war in seinem Auto gefangen, Kilometer von allem entfernt, ohne Möglichkeit, Hilfe zu holen. Ich fühlte mich so klein, so hilflos, dass ich anfing, ihn anzuflehen, mich nach Hause zu bringen. Meine Stimme zitterte, während ich versuchte, ihn zu beruhigen. Ich sagte ihm, es tut mir leid, dass ich ihn nicht belästigen wollte, alles, um ihn dazu zu bringen, umzudrehen. Danach sprach er kaum noch. Er fuhr einfach weiter, die Hände fest am Lenkrad, während ich da saß, das Herz rasend und die leeren Felder vorbeiziehen sah. Ich dachte daran, dass niemand wusste, wo ich war, an meinen Fehler, in sein Auto gestiegen zu sein. Ich dachte an meine Familie, meine Freunde und dass ich sie vielleicht nie wiedersehen würde, wenn etwas schief ging. Es fühlte sich an, als wären Stunden vergangen, obwohl es wahrscheinlich weniger war, bis er endlich umdrehte. Er sagte nicht warum, erklärte nichts. Er fuhr einfach zurück in die Stadt und ich wagte nichts zu sagen, was ihn dazu bringen könnte, seine Meinung zu ändern. Als wir schließlich in meinem Viertel ankamen, fühlte ich, dass ich wieder atmen konnte, obwohl ich noch zitterte. Er hielt vor meinem Apartment und ich griff verzweifelt nach der Tür, um herauszukommen. Aber bevor ich es konnte, packte er mich am Arm, sah mir in die Augen und sagte, dass er draußen hätte tun können, was er wollte, und niemand hätte ihn aufgehalten, dass ich mich daran erinnern sollte. Dann ließ er mich los und ich stolperte aus dem Auto, kaum fähig, aufrecht zu stehen. Ich sah nicht zurück, als er wegfuhr. Ich rannte einfach hinein, schloss ab und blieb dort, um zu verarbeiten, was passiert war. Am nächsten Tag erstattete ich Anzeige bei der Polizei. Ich hatte Angst, aber ich konnte es nicht ungeschehen lassen. Ich erzählte alles, wie er mich aufs Land gefahren hatte, was er gesagt hatte und wie er mir das Gefühl gab, dass mein Leben in seinen Händen lag. Sie nahmen ihn fest, aber Alexi erzählte eine völlig andere Geschichte. Er sagte, er habe mich einfach nach Hause gebracht, wie ich es gewünscht hatte, und den längeren Weg genommen, um zu reden. Und ich übertrieb. Er stellte es so dar, als wäre ich ein dramatisches Mädchen, das wegen nichts einen Skandal machte. Die Polizisten hörten beide Seiten an, aber es gab nicht viele Beweise, nur mein Wort gegen seines. Am Ende ließen sie ihn mit einer Verwarnung gehen. Ich war wütend, aber nicht überrascht. Er war reich, charmant, wenn er wollte, und wusste, wie man eine gute Geschichte erfindet. Die Art, wie er mich so hilflos fühlen ließ, hinterließ Spuren. Ich begann, die Schlösser nachts zweimal zu prüfen, über die Schulter zu schauen, wenn ich nach Hause ging. Ich sah Alexi nie wieder und war dankbar dafür. Aber alles hinterließ Spuren. Es war nicht nur ein missglücktes Date. Es war eine Erinnerung daran, wie schnell sich Dinge ändern können, wie jemand äußerlich perfekt wirken und trotzdem gefährlich sein kann. Ich lernte, auf meinen Instinkt zu vertrauen, nachdem darauf auf mein Gefühl zu hören, wenn etwas nicht stimmt. Und ich ließ nie wieder zu, dass mich jemand nach Hause brachte. Es sei denn, ich war absolut sicher, dass ich dieser Person vertrauen konnte. Ich bin Pizzalieferant für ein kleines, unabhängiges Lokal in Kentucky. Ich will nicht angeben, aber wir haben den Ruf, die Besten der Stadt zu sein. Und den größten Teil des Verdienstes kann ich mir nicht zuschreiben. Ich gehöre nicht zu den Köchen. Ein Grund dafür, dass wir so beliebt sind, abgesehen von unserem »Kaufe eins, erhalte eins gratis« Freitag ist, dass wir ein bisschen weiter liefern als die Konkurrenz. Siehst du, wir hatten die geniale Idee, etwas extra Geld in ein paar Lieferautos mit beheizten Sitzen zu investieren. Das hat den Vorteil, dass die Pizza länger heiß bleibt, sodass wir weiter liefern können als unsere Mitbewerber. Einer unserer regelmäßigen Stops ist ein Rehabilitationshaus am Stadtrand, mitten im ländlichen Gebiet. Wir sind die einzige Pizzeria, die dorthin kommt, und unsere Konkurrenz sagt, es sei zu weit. Aber ich glaube ihnen nicht. Ich denke, sie wollen einfach nicht mit Ex-Häftlingen oder ehemaligen oder angeblichen ehemaligen Süchtigen zu tun haben. Aber weißt du was? Ich sage dir, die meisten von diesen frisch entlassenen oder vom Pech verfolgten Typen sind die besten Trinkgeldgeber. Die meisten von ihnen sind im Grunde genommen keine schlechten Menschen. Zumindest nicht, wenn sie eine heiße, leckere Pizza als Belohnung für eine harte Arbeitswoche vor sich haben. Auch ja, ich habe es immer genossen, wenn ich zum Rehabilitationshaus liefern durfte. Ich habe auch viele interessante Leute kennengelernt. Manchmal bestellten sie ziemlich spät, besonders wenn der Betreuer die Pizza übernahm und mich einlud, ein Stück zu essen, falls meine Schicht beendet war. Das ist der Vorteil, in einem unabhängigen Lokal zu arbeiten. Meinem Chef ist es egal, ob ich Zeit mit den Kunden verbringe, und ich wette, bei Papa John's würde man so etwas nicht dürfen. Eines Abends erhielt ich eine Bestellung für nur eine 12-Zoll-Pepperoni-Pizza. Selten. Normalerweise bestellten sie genug, um ein halbes Dutzend Typen zu ernähren, aber unmöglich war das nicht. Als ich vor dem Rehabilitationshaus ankam, waren die meisten Lichter aus. Es schien niemand da zu sein, außer einem Typen, der vor der Treppe hin und her lief. Er starrte nervös auf sein Handy und wirkte sehr aufgeregt. Dank der Scheinwerfer meines Lieferwagens konnte ich sehen, wie blass er war. Ich machte mir keine Sorgen. Ich dachte, er war wahrscheinlich nur verzweifelt wegen der Pizza. Auch nahm ich die Tasche vom beheizten Beifahrersitz und ging auf ihn zu. Ich begrüßte ihn freundlich, aber die Worte starben mir auf den Lippen. Es war offensichtlich, dass etwas nicht stimmte. Er benahm sich wie ein Heroinsüchtiger, der verzweifelt auf seine nächste Dosis wartet. Er kratzte sich am Hals, seine Augen sprangen umher. Ich überprüfte den Namen auf dem Beleg. »Du bist Freddy?« fragte ich. Er sah mich an, nickte, und genau in diesem Moment vibrierte sein Telefon. Sofort schaute er auf den Bildschirm, als käme die Dosis von dort. Aber wenn das ein Trip war, dann sicher ein schlechter. Ich hatte die Pizza schon aus der Tasche geholt, bereit, sie zu übergeben und zu gehen. Er hatte über die App bezahlt, und etwas sagte mir, dass dieser Typ mir kein Trinkgeld geben oder mich einladen würde, Zeit mit den anderen zu verbringen. »Es tut mir sehr leid«, sagte Freddy. Für einen Moment verstand ich nicht, wovon er sprach. Plötzlich schlägt er mir einen Uppercut direkt auf die Pizzaschachtel, die ich hielt. Die Box wurde nach oben gegen mich geschleudert. Die Pizza, zum Glück noch in der Schachtel, traf mein Gesicht. Ich war kurzzeitig benommen. Und dann griff Freddy weiter an. Für einen dünnen, kleinen Typen, lass mich dir sagen, war er stark. Ich bekam einen Schlag auf den Kopf, abgemildert durch die Pizzaschachtel und einen schnellen Hieb auf die Rippen. Danach schob er mich mit der Kraft von jemandem, der von etwas anderem getrieben wird als einfacher Energie, zur Seite, rannte direkt auf mein Auto zu und sprang hinein. Wie ein Idiot hatte ich die Schlüssel im Zündschloss gelassen, damit die Scheinwerfer anblieben. Freddy machte eine absolut epische Wende, die noch beeindruckender gewesen wäre, wenn er mich dabei nicht fast überfahren hätte. Währenddessen warf ich die Pizzaschachtel beiseite und versuchte aufzustehen. »Wo zum Teufel ist mein Handy?«, dachte ich. Es war in einige Büsche gefallen. Ich konnte es später suchen. Für den Moment musste ich nur zusehen, wie Freddy mit meinem schönen neuen Prius meines Chefs davonfuhr. Und ich sage dir, dieser Typ konnte offensichtlich nicht fahren. Ich hatte keine Ahnung, ob es am Drogenrausch lag oder daran, dass er noch nie gefahren war. Später stellte sich heraus, dass er tatsächlich keine Ahnung vom Autofahren hatte. Auch sah ich nur zu, wie mein geliebter Prius um die Ecke verschwand. Ich dachte, nun, den werde ich nie wiedersehen. Sekunden später hörte ich einen schrecklichen Zusammenstoß und mehrere Autohupen gleichzeitig. Freddy war nur 2 Straßen weit gekommen, in ein dichter besiedeltes Gebiet, verlor die Kontrolle und prallte gegen 3 geparkte Autos. Den Unfall selbst sah ich nicht, aber der Besitzer eines der zerstörten Autos rief sofort die Polizei. Ich stand zwischen der Entscheidung, den Hügel hinunterzulaufen, um zum Unfallort zu gelangen, oder an der Tür des Rehabilitationshauses zu klingeln, um Hilfe zu bekommen, mein Handy zu finden und zu verstehen, was zum Teufel gerade passiert war. Ich entschied mich für Letzteres. So kam es. Freddy hatte wegen Besitzes Zeit im Gefängnis verbracht. Er war ein ehemaliger Metabhängiger, ehemaliger, in Anführungszeichen, und erst ein paar Tage im Rehabilitationshaus. Offenbar hatte ihn seine Freundin betrogen, während er im Gefängnis war, was in Wirklichkeit bedeutete, dass sie ihn schon lange verlassen hatte. Und aus irgendeinem Grund erwartete er, dass sie ihn bei seiner Entlassung mit offenen Armen empfängt. Stattdessen war sie verlobt. Auch entschied Freddy in seiner unendlichen Weisheit, dass die beste Lösung sei, den Verlobten zu töten. Dann würde seine Freundin angeblich zu ihm zurückkommen, oder so ähnlich, nehme ich an. Ich weiß es nicht, ich konsumiere kein Meth. Aber Freddy konnte nicht fahren. Dann sah er unser Pizza-Lieferungsplakat am schwarzen Brett des Rehabilitationshauses, las, dass wir dort liefern, und beschloss, dass sein großer Plan darin bestünde, eine Pizza zu bestellen, mein Auto zu stehlen und dann den Verlobten seiner Ex zu töten. Vielleicht auch sie. Später stellte sich heraus, dass die 3 Bundesstaaten entfernt wohnten. Er war überzeugt, dass er in einem gestohlenen Fahrzeug über mehrere Staatsgrenzen fahren könnte, ohne jemals gefahren zu sein, und dass sein Meisterplan perfekt funktionieren würde. Er hatte nicht einmal eine Waffe. Am nächsten Tag hatte er auch keine Beine mehr. Ich will die Situation nicht lächerlich machen, aber es ist absurd, oder? Dieser Typ ruinierte seinen Plan so katastrophal, dass der Aufprall auf die 3 geparkten Autos so heftig war, dass ihm beide Beine amputiert werden mussten. Eines oberhalb des Knies, das andere unterhalb. Pech für ihn. Und ich meine es ernst. Ich habe Mitleid mit dem Typen. Und wir anderen kamen wohl relativ glimpflich davon. Die beschädigten Autos lassen sich reparieren. Die amputierten Beine bisher nicht. Freddy kam natürlich zurück ins Gefängnis, wegen Verletzung seiner Bewährungsauflagen und einer langen Liste weiterer Straftaten. Ich arbeite immer noch in derselben Pizzeria, aber inzwischen bin ich Manager einer neuen Filiale, die wir kürzlich eröffnet haben. Und ich achte weiterhin darauf, dass unsere Lieferanten bis zum Rehabilitationshaus fahren. Ein schlechtes Stück muss nicht die ganze Pizza ruinieren, wie man sagt. Und wenn ich selbst mal liefern möchte, kannst du sicher sein, dass diese Typen mich hereinbitten, um zu plaudern und mich bitten, die Geschichte zu erzählen, wie eine Pepperoni-Pizza mir fast das Leben gekostet hätte.